Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit Wettkämpfen in diesem Bereich zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner, Peter Stark und meine Wenigkeit über das Thema Monitoring in der Diät, beziehungsweise auch im Rahmen einer Wettkampfdiät und natürlich auch bei der Ausgangslage. Und wir geben euch dahingehend ein paar Informationen, welche Werte es sich lohnt, überhaupt zu tracken und warum es sich lohnt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode. Erstmal Tobi, danke, dass du nochmal hier mit am Start bist. Und auch Peter, herzlich willkommen hier in der Episode. Lange ist es her, dass wir den letzten Podcast gemacht haben, glaube ich, schon knapp ein Jahr bestimmt. Ich freue mich auf jeden Fall extrem. Peter, ich fange mal bei dir an. Wie geht's dir heute? Prep ist bei dir gestartet, ne?
Prep ist letzte Woche losgestartet, am 3.2. eh unter Tobis Kommando. Mir geht's heute sehr, sehr gut. Bin super ausgeschlafen und alles tiptop. Und habe eigentlich schon ziemlich fast alles erledigt für den Tag, also perfekt.
Wir haben jetzt 10.20 Uhr, ne?
Ja. Hab um 3 Uhr in der Früh angefangen.
Einfach stabil. Also ist eigentlich jetzt einfach so, ja, schon fast Nachmittag.
Ja. Also ich freue mich dann schon bald aufs Training und nachher aufs Schlafen.
Alter, das ist so komplett irre. 3 Uhr ist wirklich schon, also so 5 Uhr kann ich ja irgendwo noch verstehen, aufzustehen, aber so um 3 stehst du dann eigentlich noch früher auf oder also fängst du um 3 schon an zu arbeiten oder?
Also um 3 Uhr sitze ich vor dem Laptop und trage die Daten für den Tobi ein und muss ehrlich gestehen, leid oft schon in die Nachrichten, fang da schon an, Nachrichten zu beantworten. Ja, also man kriegt das eh, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich von ganz komischen Zeiten Nachrichten von mir bekomme.
Ja, was heißt ganz komisch? Die denken halt, du machst das vorm Schlafengehen.
Ja, genau.
Was ziemlich cool ist, um die Uhrzeit kann ich noch mit Nick schreiben, weil da ist er noch auf und ich bin wieder auf. Also er ist ja in Amerika, einfach Zeit verschoben, alles. Und schreibe manchmal mit ihm noch, deswegen super Zeit.
Das ist einfach perfekt. Und Tobi freut sich jeden Tag, dass er dein Update bekommen hat schon.
Ja, ich habe Donnerstagmorgens auf jeden Fall mein Feedback, wenn ich aufstehe. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Ich glaube, wir drei stehen alle 3 Stunden zeitversetzt auf, ne?
Ja, schon. Ja, ich bin meistens so zwischen 5:30, 6 wach. Peter um 3. Ich bin mal gespannt, wie es an der Prep ist, Peter, ob du dann um 1 aufstehst oder so. Oder ob du... Nee? Okay, bleib dabei.
Ich nehme mir das schon raus, dass ich um 3 aufstehe. Ich glaube mal, es wird bei 30 verbleiben.
Okay, okay. Gut. Geht gut. Okay. Und ich stehe um 8:30 auf.
Ja, perfekt.
Echt, ja. Okay, nachdem wir jetzt alle Aufstehzeiten geklärt haben, würde ich dann auch direkt in die Episode einsteigen. Und zwar, was ist überhaupt Monitoring? Also Tobi, kannst du ja kurz mal darauf eingehen, was überhaupt Monitoring ist, um was es umschließt und wieso das auch im Bodybuilding vielleicht so einen großen Stellenwert hat oder allgemein im Kraftsport?
Also ich würde jetzt einfach mal, eine genaue Definition kann ich jetzt nicht raushauen, bin ich ganz ehrlich, aber ich verstehe darunter einfach, dass wir Daten erfassen, mit denen wir dann letztendlich in der Prep oder in der Offseason arbeiten. Ja, und innerhalb oder was alles in diese Daten mit reinfließt, werden wir gleich besprechen. Da gibt es ja verschiedene Optionen, was man letztendlich trackt, warum man es trackt und was man dann letztendlich mit den Daten auch macht. Weil ich denke, da gibt's sehr viele verschiedene Ansätze. Man kann sehr, sehr viel tracken, man kann sehr, sehr wenig tracken. Entscheidend ist, wie die Person damit arbeitet und ob es auch hilft, dann den Kunden oder dem Coach einfach den Weg für die entsprechende Person zu wählen, zu suchen. Und da denke ich, gibt es wie gesagt sehr, sehr viele Punkte. Warum das so einen hohen Stellenwert hat? Naja, dass wir halt einfach Entscheidungen treffen können. Ja, dass wir objektive Entscheidungen treffen können und uns nicht subjektiv oder von Emotionen leiten lassen aufgrund von Einwagen, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Faktoren, die dann vielleicht oder die dann einfach zu einem falschen Weg führen und zu Fehlentscheidungen.
Mhm. Ja, ganz grob. Ich denke, also, du hast schon mal gut zusammengefasst. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber übersetzt heißt Monitoring, sofern ich mich richtig erinnere, auch einfach nur Überwachung. Heißt das Überwachung? Hat jemand die genaue Definition? Ich glaube, es heißt Überwachung, aber ja, wer es wissen will, kann es googeln. So,
also, Peter darf natürlich gerne noch was dazu sagen, wenn er zum Beispiel das anders sieht. So, also ich denke, dafür sind wir heute da.
Ich denke, groß anders sehen
kannst du sowieso nicht. Ich habe es jetzt gegoogelt und es heißt Überwachung.
Aha, meine Englischkenntnisse sind wirklich der absolute Oberwahnsinn.
Ja. Ich muss auch dazu sagen, es geht einfach nur darum, man hat da ein Problem und man schaut halt, okay, was muss ich tun, damit ich, oder man hat einfach eine Aufgabe erzielt und was muss ich einfach tun, damit ich das erreiche und was muss ich für Überwachung halt einfach einbauen, dass mich das einfach am Ziel führt. Und wenn wir da, glaube ich, eine Wettkampf-Prep oder sowas anschauen, dann schauen wir uns an, was wird gebraucht für Wettkampf-Prep, was muss am Ende rauskommen. Und dann schaue ich mir halt alles an, okay, was muss ich mit dokumentieren oder einfach ja monitoren, damit ich genau dort ans Ziel komme.
Ja, ja, und ich denke gerade auch in einem Kontext von einer Zusammenarbeit im Rahmen von einem Coaching ist das natürlich auch ein Tool, das eine gewisse Notwendigkeit abbildet, weil ohne Daten ist halt auch ein Coaching-Prozess einfach ja nicht wirklich interessant, beziehungsweise auch absolut nicht valide, weil man ja einfach nur schätzen könnte, was macht der, und immer nur auf die subjektive Empfindung des Klienten dann bauen kann. Und dementsprechend, das macht natürlich auch irgendwo nicht unbedingt Sinn. Und deswegen sind auch hier Daten einfach das Werkzeug für den Coach, mit dem er halt eben gewisse Stellschrauben auch manipulieren kann. Und jetzt würde ich auch direkt mal damit anfangen, wie kann man oder in welche Bereiche lässt sich diese Überwachung jetzt untergliedern? Also wir haben ja einerseits den Trainingsbereich, wir haben Ernährungsbereich, wir haben Alltagsaktivitäten, könnt halt sowas noch wie Cardio mit einbringen, Regeneration. In welchen Bereichen trackt ihr jetzt speziell bei euren Kunden und Kundinnen gewisse Parameter? Peter, wo machst du oder welche Parameter nimmst du persönlich alle?
Also ich nehme mal so die...
Also in welchen Bereichen?
Ja, ich nehme mal so die Basis auf. Ich schaue mal Bewegung an, also ich schaue mal Schritte an und Cardio an. Klarerweise alles, was von Bewegung reinkommt. Dann auch Training. Schaue mal Progression im Training an über Gewicht und Wiederholungen. Und natürlich dann auch Trainingsvideos, die werden halt auch überwacht. Und dann schaue ich mir halt über Ernährung Kilokalorien-Intake und Makronährstoffe. Mhm. Genau.
Also auch relativ.
Klarerweise Gewicht. Ja. Und was halt noch ist, Schlafstundenanzahl und Schlafqualität. Aber das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Und dann, nur wenn Probleme entstehen, schaue ich erst in weitere Richtungen, beziehungsweise wenn es dort Aufgaben gibt. Auf der anderen Seite, wenn jemand immer konstant und gut schlaft und das über 2-3 Jahre hinweg, dann frage ich mich auch, warum schreiben wir das noch länger mit? Beziehungsweise auch, wenn immer jemand seine Makros hittet, dann ist halt auch irgendwann einmal die Frage, aber ich rede da immer, wenn ich das über 2-3 Jahre oder so sehe, dann frage ich mich halt irgendwann, warum dokumentieren wir das noch mit? Also, ja, genau, aber so schaut es bei mir einfach aus.
Obwohl es auch für viele Athleten und Athletinnen, wenn sie das Ganze auch in einem Sheet mitschreiben, also kenne ich genauso. Sie finden das auch irgendwie cool und das ist auch so eine gewisse Genugtuung, wenn man dann jeden Tag sieht, okay, Makros sind gehittet, Schlaf ist gehittet, ne? Und das gibt natürlich vielen auch ein gutes Gefühl einerseits und es lässt sie selbst das Ganze auch gut veranschaulichen, weil das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du es jetzt in einem Sheet drin hast, in einer Excel-Datei, wo du wirklich so einmal runterscrollst und alle Daten halt eben davon auch dann visuell vor dir liegen hast, wie wenn man dann, keine Ahnung, 2 Jahre zurückgehen muss und mein MyFitnessPal dann gucken muss an dem jeweiligen Datum, was habe ich da eigentlich so gegessen, ne? Also so, oder wie hat sich das Ganze verändert? Deswegen ist ein Sheet manchmal auch ganz cool, aber ich mache übrigens genauso. Also wie du auch, dass ich dann sage, irgendwann, ja gut, lassen wir das halt, ne?
Aber ich frage da die Athleten und wenn sie genau die Gründe nennen, genau, die du gerade gesagt hast, dann sage ich, ja, bitte mach mal weiter. Nur du müsstest das nicht. Das ist es.
Ja, also
genau. Der Faktor von Brauchmaß ist dann einfach die Frage.
Aber kennst du das auch persönlich, dass das meistens sogar die Athleten und Athletinnen sind, die sowieso so einen Roboter-Lifestyle leben, ja, und dann eh sagen so, ja, nee, ich will das halt machen. Also so ganz stumpf, weil sind meistens genau die Leute, ne?
Letztens wieder gefragt nämlich bei Athleten, wo seit 4 Jahren schlaft er jede Nacht 8 Stunden. Und ich gefragt so, du soll mir das noch mitschreiben? Hat er gesagt, ja, mach ich gern. Okay, Bro. Mach weiter.
Also wollte ich gerade einwerfen, dass es eigentlich genau die Leute sind, die eh vieles richtig machen und die eh dafür sorgen, dass diese Zahlen auch passen, wo du es dann eigentlich rausnehmen könntest. Die machen es weiter und für die ist auch kein Problem. Und die Leute, die es eigentlich tracken müssten, wo man einfach diese Marker braucht, dass man als Coach entsprechend auch Entscheidungen treffen kann, oder wo man eigentlich ein bisschen genaueres Auge drauf haben muss, okay, trackt der alles richtig, wie macht er es, wie passt der Schlaf, das sind dann die Leute, wo die Tabellen manchmal dann ein paar Lücken haben und das fehlt und du sagst dann, bitte trag das noch nach und so weiter. Ja, also es ist eigentlich, wie soll ich sagen, manchmal kein Wunder, warum die einen eben den Fortschritt machen, den sie machen, und die anderen den Fortschritt nicht machen, den sie nicht machen. Ja, und ich denke, wie gesagt, bei der Datenerfassung ist es halt schon wichtig, gewisse Punkte zu tracken, die einem helfen, sowohl als Coach als auch Kunde. Ja, aber eben, da gibt's auch wieder dieses mehr ist nicht mehr. Ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und dass man vielleicht auch von Person zu Person Dinge trackt oder nicht trackt, ja, die vielleicht für die eine Person wichtig sind, für den anderen komplett irrelevant. Ja, da können wir, denke ich, vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie sich es vielleicht von Offseason zu Prep unterscheidet und vielleicht von Person zu Person, Mann zu Frau. Genau.
Aber das, was du gesagt hast, das ist so interessant, weil was eben dieses Tracking, dieses Monitoring macht, es macht Dinge sichtbar. Also es zeigt dir wirklich, wo liegen oft die Probleme. Und gerade die Leute, die eben gewissermaßen mit Ernährung und sonstiges Probleme haben, die wissen es ja meistens, wollen es nur nicht wahrhaben und nicht sehen. Und das ist halt ein großes Problem, nur wenn sie es dann einmal sehen. Ja. Dann sollten es halt einfach draufkommen.
Und ich glaube auch, wenn wir gerade so in dem Ernährungsbereich sind, dann macht es oftmals halt eben auch gar keinen großen Unterschied, beziehungsweise du musst als Coach nicht lange viele Stellschrauben versuchen zu drehen, weil so gewisse Grundparameter sind meistens bei vielen Athleten schon gegeben. Ja, also die meisten konsumieren um die 2 Gramm Protein sowieso. Ne? Es gibt da ein paar, also ich persönlich programme auch in der Offseason ein bisschen mehr Protein als 2 Gramm in der Regel. So, und wenn ich dann halt eben mal sehe, okay, da hat jemand 1,7 oder 1,8 pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert, dann sage ich, ja, ess doch mal mehr. Ne? Dann ist das relativ schnell auch manifestiert. Ja, dann schaue ich mir nochmal die Mahlzeitenzusammensetzung an, dann justieren wir da noch so ein bisschen rum und dann ist das Thema Nutrition ein für alle Male gegessen eigentlich. So, bis halt eben beispielsweise mal ein Unterschied kommt hinsichtlich einer Prep oder so. Also das ist jetzt alles gar kein Hexenwerk, auch im Coaching-Prozess. Ne? Auch viele, die sagen so, ich kriege oftmals auch eine Nachricht per E-Mail, ja Daniel, kann ich bei dir auch nur Training machen? So, aber das ist doch wahrscheinlich deutlich billiger. Also gerade das Training ist ja eigentlich so das, was Zeit zieht. Und das andere, das, also bräuchte man schon fast gar nicht mit vermarkten, weil das ja ist halt wichtig, weil es dem Gesamtprozess zuträglich ist, aber es ist ja keine Arbeit mehr für den Coach, letztlich groß einfach über die Ernährung mal drüber zu gucken und zu sagen, so, okay, das passt oder das passt nicht. Ne? Weil das einfach Parameter sind, die du halt einmal justierst. Und dann für die restliche Trainingslaufbahn eigentlich so beibehalten kannst, sofern jetzt nicht irgendwie in den nächsten 5 Jahren irgendwie 20 neue Studien rauskommen, die sagen, dass du 5 Gramm Protein brauchst. So, und irgendwie 10 Mal am Tag essen solltest.
Aber in extremen Bereichen, da wird's wieder interessant. Also immer, wo Probleme anfallen, immer da, wo Sachen, aber eben auch eine überspitzte Offseason und solche Sachen, wie es der Tobi jetzt auch kennengelernt hat, mit wenn Essen einfach schwer reingeht oder solche Sachen, dann kann man auch schauen, ob man gewisse Dinge überprüft, an Lebensmitteln wieder umstellt etc., ob man das wieder leichter machen kann. Also ich glaube, es hat immer mit Extremen zu tun, weil Bodybuilding ist ja so im Grunde eigentlich ziemlich einfach.
Ja, ich denke, das hängt auch einfach ein bisschen so von der Phase ab, wo sich der Kunde dann befindet, weil, wie du schon sagst, Daniel, jetzt Ernährung zu managen, gerade in einer langen Off-Season, ist jetzt ja, Pille-Palle, ja, wird jetzt auch nicht jeder brauchen, wenn der einfach seine Mahlzeit, also bis zu einem gewissen Punkt, wie Peter gerade schon gesagt hat, wenn es dann einfach wieder drum geht, dass die Offseason sehr, sehr lang ist und man sich hier im Hinblick auf die Ernährung wieder vielleicht ein paar andere Dinge einfallen lassen muss, dass es weitergeht. Aber in der Prep zum Beispiel, denke ich, ist es ja viel schnelllebiger, die Anpassung oder die Dinge, die wir hier brauchen bei der Ernährung, ja, oder die Dinge, die wir da vielleicht ein bisschen tracken und genauer beobachten, wo ich das Thema vielleicht nicht so, also nicht jetzt so, als so locker sehe, ja, weil du ja viel, viel akkuratere Anpassungen machen musst und viel schnellere Anpassungen als in der Offseason jetzt. Das heißt, Prep eigentlich komplett nur eins anzuschauen, ist eh immer schwierig. Ja. Also ist eigentlich beides irgendwo Arbeit.
Und egal wie, ist es trotzdem eine gewisse Notwendigkeit, ne? Also man kann jetzt halt eben aber nicht sagen, okay, ich nehme nie die Daten der Ernährung halt eben. Ja, also geht halt auch nicht. Es ist halt schon notwendig. Es ist ein Teil des Prozesses, der halt manchmal einen höheren Stellenwert bekommt und manchmal eher einen niedrigeren. Ne?
Vollkommen.
Ja. Und wie geht er hin bei der Ernährung? Was trackt ihr dort alles? Also was sollte, beziehungsweise jetzt auch nicht nur, was ihr alles trackt, sondern was ein Athlet vielleicht auch im Rahmen dessen tracken sollte, wenn er sich selbst betreut? Also auf was, welche Parameter sollten dort auf jeden Fall beachtet werden?
Also Ich mache das immer so, wenn ich einen Athleten aufnehme im Coaching-Prozess, dann beantworte ich mir eh schon ziemlich viel über Ernährung, wie er das macht etc. Wenn ich merke, der hat eine gute Mahlzeitenfrequenz etc. von der Makroverteilung, stimmt alles, dann gebe ich dem nur noch Makros auf und dann checkt er das einfach mit, dann läuft das eh. Nur wenn da wieder Probleme aufkommen oder da was nicht passt, dann tracke ich mehrere Sachen wieder klarerweise mit, damit das einfach stimmiger wird. Aber ja.
Aber auch kein großen fancy Stuff. Ja.
Also bevor ich jetzt anfange, dass man jeder wird aufschreibt, wie viele Leute ziehen oder sonst was in jeder Mahlzeit drinnen hat oder Walin oder sonst irgendwas. Ja, das würde mir, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen, alles miteinander. Oder ein Vitaminprofil oder sonstiges davon abstellen oder keine Ahnung was.
Macht ja auch irgendwo keinen Sinn, wenn du nicht einen festen Ernährungsplan auch irgendwo hast, wo man das Ganze vielleicht einmal initial ausrechnen könnte. Und dann, aber das Problem ist, selbst wenn sich dann irgendwie 100 Gramm Reis oder so verändern, hast du halt schon wieder ein anderes Profil, so, ne? Das macht irgendwie keinen Sinn. Kennt ihr jemanden, der das trackt?
Nein, aber man kriegt halt immer wieder so ganz spannende Fragen auch auf Instagram und Co., die sehr, sehr tief gehen, wo du denkst, so, warum fragst du das? Bitte, iss einmal.
Also ich glaube gar nicht, wie viele Nachrichten bezüglich Antioxidantien ums Training ich bekomme. Ob das nicht schädlich ist, ob das nicht scheiße ist, wenn ich jetzt meine 100 Gramm Beeren vorm Training esse. Oder ob ich da keine Angst hätte, irgendwas auf der Strecke zu lassen.
Und die Leute, die dir das schreiben, sind ja auf deinem Level.
Ja, keiner.
Ja, also, das ist auch das Problem, warum sie nicht dort sind. Ich glaube, das können wir in dem Podcast ganz ehrlich sagen. Die Leute müssen sich mal um die richtigen Dinge Gedanken machen und nicht um so einen kleinen Kram.
Ich denke, man kann es einfach verlieren in diesem ganzen Datentracking und auch analysieren, überanalysieren. Deswegen finde ich es halt als sowohl, wenn man sich selbst coacht, als auch als Coach einfach wichtig, dass man sich die richtigen Daten rauszieht pro Person und dann sagt, okay, das muss ich mir wirklich anschauen. Das brauche ich, damit ich dich entsprechend betreuen kann. Oder die Punkte muss ich als Athlet kennen, damit ich auch selbst mit mir Check-ins machen kann, damit ich objektiv bleibe. Und wenn sich an diesen Parametern was verändert, dann muss ich Anpassungen treffen. Und wenn nicht, dann passt alles. Ja. Und dann fange ich eben nicht an, mir über Antioxidantien vom Training Gedanken zu machen, weil dann halte ich mich halt einfach nur selbst auf. Ja. Und das ist halt die Gefahr, finde ich, von diesem Monitoring, dass diese Überwachung einfach überhand nimmt. Ja. Dass du zu fanat auf den Prozess bist. Und es ist ja gut, wenn Leute dort Daten erfassen, aber wie gesagt, diese Daten auswerten, darum geht es ja eigentlich. Und dann aufgrund dieser Auswertung Anpassungen zu treffen. Und nicht nur, weil ich jetzt jeden Tag in meinen Sheet schreibe, ich schlafe so lange, die Verdauung ist so und so, meine Energielevel sind die und die. Das ist ja nur ein Teil vom Prozess. Ja. Entscheidend ist dann, was ich daraus mache.
Mhm. Ja, aber das sind auch wieder gute Punkte, so dass man das Ganze nicht zu überanalysiert, sondern einfach also ich lasse Daten für mich arbeiten und nicht umgekehrt.
Ja.
So, also ich will nicht für Daten arbeiten, sondern ich persönlich will damit arbeiten. Also es ist ganz, 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 ganz spannend. Was sind so die wichtigsten Parameter? Ich denke, Ernährung können wir auch groß abhaken, ne? Also so, da sollte man sich einmal eine ganz gute Basis aufbauen, die Makronährstoffe einmal initial bestimmen und dann anhand vom Körpergewicht letztlich gucken, wo die Reise sich hin entwickelt, Kalorienüberschuss oder Defizit für sich definieren und dann das Ganze auch abschließen. Habt ihr so ein paar Grundtipps, die ihr jetzt sagen würdet, okay, die machen aber auf jeden Fall hinsichtlich der Ernährung schon mal Sinn, so einfach nur so ein paar Grundeigenschaften, die man über den Tag vielleicht gewährleisten kann, um da auch schon mal so eine Basis zu erschaffen, dass wir da vielleicht auch einfach mal kurz einen Mehrwert noch geben.
Vielleicht kann man noch ganz kurz zur Ernährung mit einwerfen, was jetzt Waage und Kalorien angeht. Wenn man das irgendwo damit reinziehen will, sind einfach auch Bilder, ja, weil auch Bilder gehören irgendwo jetzt zum Monitoring, sowohl jetzt in der Prep als auch in der Offseason. Ist einfach die Frage dann, in welchem Abstand man die Bilder macht, aber anhand der Bilder treffen wir drei ja auch alle Entscheidungen im Aufbau oder in der Diät, ja, weil irgendwann ist in der Prep einfach der Punkt gekommen, wo Körpergewicht nicht mehr alles ist, ja, wo Bilder entscheidend sind, im Aufbau genauso, dass wir irgendwann einen Punkt haben, okay, wir haben jetzt halt immer noch seit 3 Wochen das gleiche Gewicht, aber schau dir einfach die Bilder an, du schaust anders aus jetzt als vor 3-4 Wochen, ja, deine Körperkomposition hat sich verändert, das heißt, richtige Bilder zu machen, ehrliche Bilder zu machen, in gleichem Setup, sind auch irgendwo eine Art von Monitoring, die in diese Ernährungsschiene noch mit reinspielen, weil die Ernährung ja letztendlich, klar, kommt so mit Training, aber irgendwo auch Einfluss durch das Gewicht auf unseren Look hat. Ja, also vielleicht kann man das da noch mit reinpacken, dass man halt als Coach, als Athlet irgendwo auch in regelmäßigen Abschnitten Bilder macht, in der Prep natürlich häufiger als jetzt im Aufbau, aber um einfach den Punkt auch abzudecken, weil das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den viele halt eben nicht auf, oder viele machen schon Bilder von sich gerade im Coaching-Prozess, aber wenn sie selbst sich coachen, dann setzen sich viele nicht so sehr mit ihrer Form in einem ehrlichen Licht auseinander, sondern flexen halt den Arm im Gym. Okay, schaut besser aus, schaut schlechter aus, aber es kommt nie dieses Full-Body-Update, wo man sich dann vielleicht auch mehr mit seinen Schwächen auseinandersetzt und die müssen letztendlich besser werden und nicht nur die Stärken. Wenn der Arm dick ist im Gym, dann ist es eh toll, aber das ist halt nicht alles. Ja, das heißt, die Bilder da regelmäßig zu machen, in Kombi dann mit den anderen Daten, die man erfasst, finde ich schon irgendwo sehr sinnvoll.
Wäre ja fürs Bodybuilding auch nicht schlecht, weil genau das wird bewertet.
Richtig, ja. Und
so. Ja, also wir reden da von Daten und eigentlich geht es die ganze Zeit auch darum, dass man eigentlich gut ausschaut.
Aber Look, genau, richtig.
Und deswegen wäre gut, wenn man einfach Fotos einfach ja auch mit dokumentiert und die vergleicht. Ja. Also aber da auch wieder ganz kurz, sag ich nur ein, was nämlich so Umfänge und sonst was angeht, da würde ich schon wieder einen Stopp reinmachen und würde sagen, bleiben wir bei den Fotos.
Yes. Also ich habe noch nie Umfänge gemessen in meinem Coach.
Ich mache es bei ein paar tatsächlich. Also die extrem Bock drauf haben.
Also ich sag, was manchmal cool ist, ist Bauchumfang zu messen, überhaupt bei adipösen Leuten und sowas, weil es auch cool ist, das mitzuverfolgen, überhaupt wenn das Gewicht einmal ein bisschen steht und sonstige Sachen, wenn es da einfach jede Woche einen Faden rumlegst und den aufhängst, macht das ein cooles Bild, wenn der immer kürzer wird.
Also letzten Endes kann man natürlich, also jemand, der da richtig Bock drauf hat und jemand, dem das Analytische auch extrem steht und der sich da selbst nicht mit sabotiert, ey, der kann Bilder nehmen, der kann Gewicht nehmen, der kann Umfänge nehmen, der kann Körperhautfaltenmessung machen, der kann alles machen. Ne? Also du musst nur entscheiden, also der Zuhörer oder die Zuhörerin, ob es für dich zielführend ist, das jetzt zu tun oder ob du dich selbst damit mehr verwirrst und dann gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, ne? Weil es kann auch sehr stark demotivieren. Immer mehr Daten zu nehmen ist nicht unbedingt immer besser, weil du kommst irgendwann an einen Punkt und du merkst, okay, mein Bizepsumfang ist jetzt in einem halben Jahr nicht gewachsen, nicht signifikant, ja? Und dann fragst du dich, mache ich überhaupt Fortschritte? Ist mein Volumen richtig? Dann konzentrierst du dich vielleicht nicht mehr auf die Parameter, wie beispielsweise die Progression, die du in dem Zeitraum gemacht hast, die Übungsausführung, die Übungsqualität, sondern du lässt dich dann so verwirren von diesem halben Zentimeter Bizepsumfang oder beziehungsweise Armumfang, der nicht dazugekommen ist, dass du halt eben dann dein Training umwirfst. Und dann fängt das Ganze natürlich auch an, problematisch zu werden und halt eben auch deinen Fortschritt zu sabotieren. Das ist halt... Ja, Überanalyse ist hier, glaube ich, ein richtig, richtig wichtiges Stichwort bei den ganzen Themen. Und auch die Analyse von Formbildern sollte man nicht überbewerten, weil so cool ehrliches Licht auch ist, ja, also ehrliches Licht, gleiche Formbilder, gleiches Setup. Es kann sein, dass du 3 Monate hast und nahezu gleich aussiehst auf den Bildern. Ja, also auch das kann passieren und auch das heißt nicht unbedingt, nur weil du auf den Bildern gleich aussiehst, dass nichts passiert ist und genauso kann man sich da auch wieder auf die Trainingsparameter beruhen. Okay, wenn du halt eben trotzdem 10 Kilo auf deine Bench gepackt hast, ja, bei der gleichen Rep Range, du kannst dir eigentlich sicher sein, es wird was passiert sein, so, aber wie sich das gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt äußert, es ist nicht immer so ein linearer Fortschritt, den sich halt eben viele vorstellen. So, ja, körperlich geht's voran und auch hinsichtlich der Kraftwerte so. Das wird ja auch irgendwo unterteilt in diese, also du kannst ja sarkoplasmatisch Hypertrophie erzielen, du kannst kontraktile Hypertrophie erzielen und je nachdem, wie sich das Ganze auch irgendwo äußert, ne, kann es halt an dem einen Punkt mal stehen temporär, an dem anderen weitergehen und dann halt eben auch wieder umgekehrt halt eben vermehrt sein, ne, dass das irgendwo parallel läuft, klar, aber die Frage ist, wie stark halt, ne.
Ich denke, das ist halt, sorry, Peter, sag ruhig. Sorry, mach du weh. Ich wollte einfach nur sagen, dass das halt ja auch die Aufgabe ist, dann in dem Coaching-Prozess zu entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel mal einen Parameter rausnimmt, den man nicht mal trackt, ja, weil auch Gewichtstracking ist jetzt gerade im Aufbau nicht immer notwendig, ja, wenn es die Person einfach verrückt macht, wenn sie immer noch nicht mit Schwankungen zum Beispiel auf der Waage klarkommt, was man natürlich eigentlich hinbekommen sollte, aber es gibt Phasen, wo das vielleicht einfach nicht der richtige Weg ist, das dann zu messen oder wie Daniel jetzt gesagt hat, Armumfang, was auch immer, mal vielleicht keine Bilder macht, also immer diese Parameter auch nicht stur von Anfang bis Ende trackt, sondern mal reinrotiert, mal was dazu nimmt, mal was wegnimmt, wie es halt gerade im Moment letztendlich in den Prozess passt.
Tobi, du hast Ja, Peter?
Ich wollte noch dazu sagen, deswegen ist es, wenn man es, glaube ich, ganz hart runterbricht, aber gut zu schauen, was ist jetzt mein Ziel und welche Daten brauche ich dafür, die man halt dafür außer genug geben, um das zu erreichen. Und wenn Probleme am Weg aufkommen, kann ich ja mehr Daten hinzufügen. Aber wenn keine Probleme da oder wenn nichts auftritt, dann bleibe ich bei dem, was ich mir da vorgenommen habe. Also nichts verkomplizieren, was nicht verkompliziert gehört. Und ich glaube, das ist gut, wenn das auch Coaches hören. Also ich würde auch vorsichtig sein mit Athleten, dass man die nicht so Datenfreaks macht, sondern einfach schaut, dass die eigentlich so ein Zwischending mit intuitiv, was mache ich mit meinem Gefühl, und dann immer, wenn Probleme auftauchen, dort einfach immer ein bisschen reinschaut und dort einfach ein Monitoring gibt, damit man das einfach draufkommt, okay, was ist das Problem, und dann wieder weiterarbeitet. Genau. Mhm.
Ja, guter Punkt. Tobi, du hattest eben das Thema auch von Bildern angesprochen, ja. Ich denke, wir können mal ganz kurz hier bei dem Punkt bleiben, weil es definitiv auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, den ich auch noch auf der Agenda so zumindest im Kopf hatte. Und zwar, wie würdest du ein Setup bauen oder was würdest du den Leuten raten, welches Setup sie sich bauen sollten, um halt eben auch wirklich gute Bilder zu machen? Weil die Frage kommt immer wieder, wie soll ich die Bilder machen? Wie baue ich mir da ein gutes Setup auf? Auf was sollte ich dabei achten? Also kannst du vielleicht einfach mal so kurz beschreiben, was du deinen Athleten und Athletinnen immer mitgibst, wieso Bilder gemacht werden sollten im Optimalfall?
Ja, voll. Also ich finde den Zeitpunkt wichtig, dass man den Zeitpunkt einfach immer gleich wählt, dass man sich Bilder mal abends macht, mal morgens, mal mittags. Ja, dass man sich einfach eigentlich am Tag oder am besten morgens einfach einen nüchternen Zustand, in nüchternen Zustand fotografiert. Ja, das ist schon mal das Erste, ob jetzt Pose oder nicht Pose. Ja, und ob ich dann mir jetzt ein Ringlight hole, ob ich mir jetzt einen schwarzen Hintergrund mache, ob ich das Ganze, also im Setup kann man sich, denke ich, auch ein bisschen verlieren. Ja, ich sage den Leuten immer, probier es von einem Tageslicht zu machen, also von einem Fenster im Optimalfall, ja, damit wir einfach eine entsprechende Lichtquelle haben und jetzt nicht gerade anaboles Licht von oben, was irgendwie extrem viel Schatten wirft und dann auch so ein bisschen den Ist-Zustand einfach verschleiert, weil darum geht's ja. Ja, es geht ja nicht besonders drum, dass du jetzt in diesen Bildern mega gut ausschaust, sondern du sollst so ausschauen, wie du halt letztendlich bist. Ja, und jeder von uns weiß, dass man je nach Licht mal besser, mal schlechter ausschaut. Ja, aber ich denke, es ist wichtig, dass man zu diesen Check-in-Bildern, die eben sehr ehrlich sind, wo wir uns, wie gesagt, morgens nüchtern bei Tageslichtquelle, wenn möglich, fotografieren, auch Bilder aus dem Gym vielleicht ergänzend dazu nimmt, weil auch solche Bilder haben einen gewissen Einfluss auf zum Beispiel in der Prep-Einschätzung vom Körperfettlevel, Formentwicklung. Also nicht nur starr in diesen Check-in-Bildern denken, die brauchen wir natürlich, um den Prozess zu vergleichen, aber so ein Add-on durch Pump-Bilder, durch mal Bilder in einem anderen Setup sind nie verkehrt. Ja, also es gibt ja auch wieder nicht nur einen Weg, ja, sondern verschiedene Wege, aber ich empfehle Leuten, wie gesagt, morgens nüchtern zum gleichen Zeitpunkt, wenn möglich zur gleichen Uhrzeit, vor einem Tageslicht, wenn es das nicht gibt, dann kann man sich ein Ringlight holen, damit man einfach die Lichtquelle standardisiert, weil je mehr Standards wir in diesen Bildern haben, desto vergleichbarer werden sie auch. Ist eh klar, ja. Wie gesagt, eine schwarze Leinwand hinten dran zu machen, es muss nicht unbedingt sein, wenn halt eine Wand hinten dran ist, ist super. Wenn aber da hinten dran jetzt Raum ist, kann man mit den Bildern trotzdem arbeiten. Also, wie gesagt, man kann das ein bisschen verkomplizieren, man kann sie aber einfach nur fotografieren. Ja, genügend Abstand natürlich irgendwo, ja, es ist halt so, ja, genügend Abstand einfach zur Kamera zu haben, dass man vielleicht nicht super nah steht. Kamera würde ich immer so auf Hüfthöhe platzieren, ja, also nicht immer so von so schräg unten oder von oben. Das ist vielleicht auch jetzt nicht das Sinnvollste, das vielleicht zu den Bildern, aber Peter kann gerne ergänzen, was er seinen Leuten sagt. Oder ihr, du.
Also schauen, dass wir das immer einheitlich halten. Ich sage meinen Leuten auch, ihr würdet euch gern ganz am Bild sehen. Habt ihr immer schon ganz spannende Bilder zugeschickt gekriegt. Auch. Das kennt jeder von uns, glaube ich. Aber so einfach ein ganzes Update vom ganzen Körper. Gleiches Licht ist immer vorteilhaft, damit man Veränderungen sieht. Und gleicher Tageszeitpunkt bzw. etc. auch. Also nichts Aufregendes. Einfach so Bilder machen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Entschuldigung, das klingt so blöd, aber einfach hinstellen, ganzen Körper zeigen und halt so, dass man es vergleichen kann.
Und bestmöglich immer an der gleichen Stelle. So, das ist einfach so das Einzige, was ich den Leuten auch mitgebe noch.
Und falls jemand sich schwer tut mit der gleichen Stelle, es gibt sowas wie ein schwarzes Dixon, man kann es auf den Boden kleben und dann weiß man, wo das ist. Und auch, wo die Kamera gestanden ist. Also ich habe zwei Stellen am Boden einfach geklebt, damit ich weiß, da stelle ich die Kamera hin, da stelle ich mich hin und dann ist es immer gleich und fertig.
Ja, wie gesagt, man kann es kompliziert machen, man kann es sich aber auch halt sehr, sehr leicht machen. Weil, wie gesagt, es sind halt nur Bilder. Also,
ja. 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 Nee, aber ich denke, damit können wir es auch abhacken, ne? Das Thema Bilder.
Man kann auch, eines muss ich da noch reinhauen, macht das nicht besser, als es wirklich ist. Also wirklich, manchmal denke ich mir, ich habe schon Bilder bekommen, die nachbearbeitet worden sind, da denke ich mir, hallo Leute, was
ist los? Guter Punkt.
Aber das kann man zu Daten nicht dazu sagen. Bitte nur ehrliche Daten geben, weil sonst bescheißt sie euch einfach nur selber. Wenn man jetzt auf die Waage steigt und sagt, aber ich war noch nicht am Klo, ich warte noch einmal 2-3 Stunden, bis ich aufs Klo muss und dann wiege ich mich einfach nochmal, das stimmt. Oder hängt davon ab, was man ausgemacht hat oder sonst was. Aber ich denke mir immer so, die Leute manipulieren halt schon manchmal so ein bisschen hin in die Richtung, dass es noch was ausschaut. Und das habe ich bei Bildern schon erlebt, das habe ich bei Daten erlebt. Und da denke ich mir immer, Leute, lügt euch nicht selber an.
Aber auch immer so, sofern das standardisiert ist, ist es ja alles auch scheißegal. Du könntest dich auch jeden Tag mittags wiegen, so wenn du Bock drauf hast. So, wenn du das jeden Tag machst und die Mahlzeiten vorher gleich sind, so, ja, go for it, ne? Aber das Ding ist, wenn du dich einmal morgens nach dem Aufstehen wiegst und dann einen Tag nicht kacken kannst, so, und dann gehst du halt nochmal auf die Waage und wiegst dich dann nur an diesem Tag halt eben 3 Stunden später, weil du dann einmal aufs Klo konntest, aber machst das sonst nie, ja, weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Beispielsweise, ich in der Prep habe das auch für mich so entwickelt, tatsächlich, ich stehe auf, so, und wenn ich, also vorher konnte ich eigentlich immer nach dem Aufstehen schon auch zur Toilette, und mittlerweile ist das aber nicht mehr so, das hat sich in der Prep ein bisschen geändert, und ich trinke dann auch einen Kaffee, trinke ein Wasser, mache mir das ganz gemütlich mittlerweile so, setze mich erstmal hin, und meistens durch die Ruhe und durch den Kaffee und die Hydration kann ich dann irgendwann auch zur Toilette, und dann gehe ich tatsächlich hin, wiege mich vorm Stuhlgang einmal und wiege mich danach einmal und ziehe das dann nochmal ab. Und das ist bei mir so ein standardisiertes Verfahren, weil ich einfach nicht mehr nach dem Aufstehen direkt zur Toilette kann, aber ich weiß, okay, eine halbe, dreiviertel Stunde später kann ich dann halt. Und das ist ja eigentlich auch kein Körpergewicht. Also so, das ist ja jetzt keine Lean Mass oder Fat Mass, was da noch in dir schlummert, sondern das kannst du halt eben grundsätzlich schon abziehen. Nur man sollte das, wenn man sowas macht, auch standardisieren oder dann nicht sagen, okay, du trinkst dann irgendwie einen halben Liter, gehst dann nochmal, keine Ahnung, bis dato 5-mal zur Toilette, ja, dadurch, weil halt eben einfach so der Harndrang nochmal angeregt ist, gehst dann noch, machst dann noch ein bisschen groß, na, auf einmal bist du 2 Kilo leichter, so, und hast dann lowest in. Das ist halt natürlich Quatsch, aber es gibt's natürlich auch. Und dementsprechend, das war definitiv ein wichtiger Punkt, und das ist auch ein Punkt, Peter, man lacht, aber ich werde bezüglich solcher Sachen auf Instagram des Öfteren gefragt, so, wie macht man das, wenn man nicht zur Toilette kann, so, wie track ich mein Gewicht dann, also ist es eigentlich logischer Menschenverstand, aber es ist anscheinend nicht so logisch, also es ist nicht logisch,
weil
es
ist nicht Leute mehr logisch. Weil sich die Leute schon so verloren haben drinnen, deswegen.
Ja, das ist, und es, also das tut mir auch leid für jeden, der in der Situation ist, weil diejenigen fühlen sich wirklich hilflos dann in dem Moment, also so, die wissen nicht, wie damit umzugehen ist, und da ist es halt eben immer wieder wichtig, sich darauf zu berufen, okay, man ist irgendwo Mensch und man sollte die Sache nicht verkomplizieren, weil in 2 Wochen, ob du dich jetzt gewogen hast mit deinem Stuhlgang im Bauch, ja, oder ohne, spielt das in 2 bis 3 Wochen keine Rolle, weil die Rate of Loss sowieso halt eben über mehrere Wochen und über mehrere Einträge halt eben genommen wird. Das ist,
da haben wir einen guten Punkt noch. Schaut ihr euch das Gewicht nämlich in einzelnen Daten an oder macht sie dann auch einen Wochenschnitt und vergleicht die Wochenschnitt?
Wochenschnitt.
Immer Schnitt. Sage ich nämlich auch, weil einzelne Daten darf man ja nicht irgendwie emotional sehen oder zu stark einfach da.
Schnitt und Trend.
Ja, genau. Schnitt und Trend. Das ist das Wichtige. Leute, das gebe ich den Leuten, die da zuhören, auch noch mit. Wenn ihr kleine Schwankungen habt, das ist normal. Ich kriege immer wieder Nachrichten von 100 Kilogramm Athleten, die schreiben mir, boah, ich habe 0,5 Kilogramm Schwankung gehabt. Dem Prozentgehalt, was das ist nichts. Mhm. Wenn mein Board feucht ist, hat er so viel drinnen. Das ist das gleiche Gewicht. Das ist nichts.
Ich hatte Montag zu heute in der Prep, obwohl alles standardisiert ist, 1,8 Kilo. So. Kein High Day, gleich geschlafen, gleiche Meals, alles gleich. Bisschen mehr Stress, bisschen mehr Verdauungsprobleme, einen Tag bist du da.
Und wir wissen, das spielt rein, Magenvolumen spielt rein, Stress spielt rein, wie viel du geschlafen hast, spielt rein, es spielt rein, ob du später am Abend gegessen hast, wie Magenvolumen, diese ganzen Sachen. Es ist so viele Dinge.
Sogar wenn du Koffein zu spät nimmst, wenn deine Trainingseinheit zu spät ist, wenn, also es ist wirklich, man sollte es einfach emotional versuchen, gar nicht zu behaften. Was ich oftmals auch mache, ist, dass ich teilweise auch, kann man machen, muss man aber auch nicht, ich nehme einfach so krasse Ausreißer, die lasse ich einfach weg. Also wenn jetzt jemand die ganze Woche 81 wiegt und dann einen Tag 82,7 so und dann wieder 81, dann lasse ich den weg. Dann sage ich so, gut, wenn dir das jetzt gut tut und dich das emotional so triggert, tack, weg ist er. Weil ist unaussagekräftig, weil du wirst halt kein Kilo Fett zunehmen, du wirst aber auch kein Kilo Muskel zunehmen. Und dementsprechend mache ich sowas manchmal einfach raus, wenn das jemand wirklich so richtig catcht, ne? Ja, aber richtig finde ich es auch jetzt nicht unbedingt. Da muss man halt eben wissen, wie man mit einer bestimmten Person umgeht, weil sonst müsstest du auch jedes Lowest In quasi im Rahmen von einer Diät auch wieder rausmachen, das ein bisschen stärker ist, ne? So, also müssen wir auf, und dann kommst du halt gar nicht mehr voran.
Jeder von uns kennt aber diese Nachrichten, Coach, ich habe zu viel abgenommen und dabei war es eine Tage, also einen Tag ist es gefallen.
Coach, ich habe den ganzen Diäterfolg zunichte gemacht mit einmal Essen.
Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Aber das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Teil, finde ich, von dem Coaching-Prozess. Ich versuche das meinen Klienten und Klientinnen alle oder allen, besser gesagt, immer zu erklären. Also warum so kommt irgendwas und irgendwann so in dem Coaching-Prozess finde ich auch sehr, sehr cool. Die meisten Athleten und Athletinnen reflektieren das selbst für sich schon mal und ich bestätige das dann irgendwann. Oder ich bestätige es halt nicht, ne? Also so, dann kommt irgendwie, die sagen so, ja, Gewicht war so und so, weil so und so. Und das finde ich dann immer geil, wenn ich weiß, okay, da hat jemand zugehört. Jemand lernt auch meine Denkmuster zu implementieren auf sich selbst, ja. Und dann, finde ich, kommt Coaching erst richtig in Fahrt. So, wenn du wirklich so deine Arbeit so auf das Individuum übertragen kannst und irgendwann das Individuum so weit ist, dass es selbst eigentlich sich coachen könnte, aber trotzdem bei dir bleibt, weil sie trotzdem jemand Objektives haben möchte und halt eben eventuell sogar auch noch mehr lernen möchte, ne? Weil letzten Endes verkaufe ich ja mein Wissen, so, und die saugen das Wissen auf. Und das ist ja auch irgendwo ein Prozess, also das ist auch für mich so ein spannendes Ding, warum ich auch immer noch in einem Coaching bin. Alter, natürlich könnte ich mich auch selbst coachen. Also natürlich könnte ich auch die ganzen Parameter selbst irgendwie nehmen und evaluieren und klar, aber ich finde es auch geil, von jemand trotzdem immer noch zu lernen. So. Und ich glaube, das wäre auch egal, ob das jetzt das der Freddy ist in dem Fall, ob ich jetzt beim Tobi wäre, ob ich beim Peter wäre. Ich würde die Art und Weise der Person lernen, ne? Die Arbeitsweise erlernen. Und das finde ich halt super spannend, auch in so einem Coaching-Prozess, auch an Monitoring. Wie geht jemand mit Daten um? Wie analysiert er Daten? Was sind seine Gedankengänge da hinten dran? Und das macht es für mich halt eben sehr, sehr spannend und nicht unbedingt, okay, weil ganz ehrlich, so, wir werden das, letzten Endes werden wir auf das gleiche Ergebnis kommen. Wenn wir drei jetzt jemanden betreuen, werden wir wahrscheinlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auf dasselbe Ergebnis kommen und dieselben Anpassungen wahrscheinlich in einem gewissen Spielraum natürlich treffen. Aber wir haben wahrscheinlich andere Denkmuster da hinten dran. So, und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant, auf jeden Fall.
Aber dann wird Coaching ja auch nachhaltig, wenn der Athlet nachher einfach, auch wenn er aus dem Coaching rausgeht, dich auf seiner Schulter sitzen hat, noch immer die Stimme hört, das Engel, sagen wir es jetzt mal so, sagt, hey, darauf solltest du achten. Mhm. So, also dann wird es nachhaltig. Ja, genau. Ja. Genau.
Aber spannendes Thema. Ja. Tobi, hast du noch irgendwas im Kopf gehabt?
Vielleicht können wir mal noch ganz kurz auf so, ich weiß halt von Peter, was er in seinem Coaching-Prozess beim Nick alles getrackt hat, ja, welche das Einblick in das Sheet hatte, vielleicht über ein paar Parameter sprechen, wie in deinem Fall Blutdruck, Blutzucker, so ein paar extra Punkte, die man tracken kann, vielleicht nicht muss, einfach so ein bisschen unser Feedback dazu, oder von dir, Peter, von dir, Daniel, so ein paar außerordentliche Parameter, die man tracken kann in Sonderfällen oder die man vielleicht einfach weglässt.
Peter, willst du starten? Ich kann jetzt einfach mal kurz aufzählen, was ich alles mitgeschrieben habe. Mhm. Da war von Schlafenszeit zur Aufstehzeit, zur Schlafstundenanzahl, zu wie habe ich geschlafen, Gewicht, Blutdruck, Trainingsdaten, was ich trainiert habe, zu welcher Zeit ich trainieren gegangen bin, wie die Trainingssession war, wie die Energie überhaupt am Tag war. Und dann ist noch Verdauung dazugekommen, Stress am Tag. Ich glaube, das war es fast, oder?
Das war es, glaube ich, ja.
Weil man muss ja ganz klar sagen,
Geht noch immer voll.
Ja, voll. Also darf ich jetzt nichts sagen.
Nee, ich denke auch.
Ich sage auch, ich finde jetzt Blutdruck nicht so abwegig, ob es jeden Tag macht, ist halt die Frage. Aber ich sage, wenn man sehr schwer wird, schadet es nicht, manchmal den Blutdruck auch noch zu überprüfen und zu schauen, dass man da in einem überschaubaren Bereich einfach bleibt. Blutzucker zwischendurch halt auch einmal rein. Aber das müsste nicht jeden Tag sein, das muss ja dazu sein. Außerdem hat man nachher Fingerdit und weh, wenn es Blutzucker jeden Tag misst, dann zerstichst du, glaube ich, alles. Aber es ist also so aussagekräftig, also so viel sagt das dann auch wieder nicht. Es sind immer wieder so Helfmarker, schadet, glaube ich, nicht, wenn man die auch nimmt.
Ja, ich denke auch.
Ja. Aber das war ganz gut zum Mitschreiben. Ja.
Ja, also was ich jetzt bei meinen Klienten noch tracke, ist auch auf jeden Fall ähnliches Zeug. Hinsichtlich der Nutrition lasse ich mir tatsächlich auch eine Mahlzeitenfrequenz mit angeben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich sehen will, wie viel Protein-Feedings letzten Endes über den Tag reinkommen. Und ich da auch manchmal halt eben schon den ein oder anderen Ausreißer bei einem Klienten halt drosseln kann. So, es gibt manche, die essen irgendwie 7-mal am Tag bei 1500 Kalorien oder so, wo ich jetzt halt eben sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt Sinn der Sache. Genauso gibt es halt eben auch Leute, die 4000 Kalorien in 2 Mahlzeiten essen, wo ich dann auch denke, ja gut, könnte man auch auf jeden Fall optimieren. Und das ist auch ja nachweislich, dass halt eben eine größere Mahlzeitenfrequenz, sagen wir mal, im Rahmen von 3-6 Mahlzeiten, obwohl ich das Ganze eigentlich so primär auf 4-5 vielleicht runterdrosseln würde, wahrscheinlich hinsichtlich der Proteinsynthese einfach am sinnigsten ist. Und dort kann man auch das Protein einfach am klügsten über den Tag verteilen. Und das sind so ein Ding, was ich auf jeden Fall noch tracke. Die Mahlzeitenfrequenz, wie gesagt, wenn man sich selbst betreut, muss man das halt eben eigentlich nicht machen, weil ja gut, du wirst schon wissen, wie viele Mahlzeiten du am Tag konsumierst, hoffe ich auf jeden Fall für dich, sonst hast du ein Problem. Und ansonsten lasse ich mir noch mit tracken, auf jeden Fall auch die Schlafdauer, Schlafqualität, das lasse ich auch initial bei jedem tracken und auch in jeder Phase, weil das einfach super ausschlaggebend irgendwo ist für den Prozess. Das Energielevel lasse ich mir auf jeden Fall auch immer noch mitgeben und auch die Session RPE lasse ich mir mit tracken, bei den meisten zumindest, weil das einfach in Kombination Schlafqualität, Schlaf, Session RPE, Trainingsleistung und auch dem Energielevel mir schon relativ gute Einblicke auch übermittelt, ist eine Einheit vielleicht auch ein bisschen zu hart von mir geprogrammt, weil wenn ich jeden Tag sehe, nachdem der Beine trainiert hat, ist das Energielevel bei 1, die Schlafqualität komplett im Keller und die Session RPE von der Einheit bei 10, ja gut, dann weiß ich als Coach, ich sollte an der Einheit vielleicht ein bisschen was manipulieren, weil das ist halt eben auf Dauer nicht so zielführend oder die Einheit erzeugt wahrscheinlich ein bisschen zu viel Ermüdung. Und deswegen muss ich sagen, track ich auch sehr, sehr gerne das Energielevel tatsächlich mit und auch die Session RPE mit, weil das in Kombination von diesen Parametern halt eben doch schon eine ziemlich gute oder einen ziemlich guten Überblick über die Trainingssituation und auch die systemische Ermüdung eines Klienten und einer Klientin gibt, insbesondere auch in den letzten Wochen von einem Trainingzyklus, wo man dann eventuell mal entscheidet, okay, mache ich jetzt einen Deload, pushe ich noch eine Woche oder wie lange mache ich den Deload? Ja, ist es besser, vielleicht nur zu resten und so weiter und so fort. Und da habe ich auch so für mich so ein Konstrukt entwickelt, jetzt mittlerweile im Kopf, wo ich weiß, wie ich die Parameter halt bei einem Klienten zu deuten habe und kann damit halt einfach auch sicherere Entscheidungen treffen, würde ich mal sagen, so die auch beziehungsweise ein bisschen begründbarer sind, anhand von objektiven Parametern und nicht nur subjektiven Äußerungen, die der Klient, Klientin mir dann halt eben mitgibt. Und das ist halt eben sehr, sehr spannend. Also deswegen nehme ich ganz gerne noch das Energielevel. Hunger und Sättigung frage ich auch ab, nicht immer. Cardio Steps frage ich auch ab, nicht immer. Also ich habe Leute, die tracken Steps, ich habe Leute, die tracken Cardio, manche eher weniger. Also gerade auch, wenn jemand mit dem Fahrrad beispielsweise immer zur Arbeit fährt, lasse ich mir das halt eben auch mit aufschreiben, temporär, bis ich dann irgendwann sage, okay, das ist halt immer gleich, so lassen wir jetzt. Und vielleicht noch ganz interessante Parameter jetzt, ich denke beim Training ist es sowieso klar, Wiederholungsbereich, REA und was machen wir noch, das Gewicht letztlich. Was ich noch interessant finde, was Freddy jetzt tatsächlich mit mir trackt im Rahmen von der Prep, ist noch so die wahrgenommene Erholung, die ich an einem Tag habe, der wahrgenommene Stress, Trainingsbereitschaft und Lust auf Training. Und was haben wir jetzt noch drin? Ich habe gerade mal das Sheet aufgemacht. Nee, das war es eigentlich. Der Körpergewichtstrend hatten wir auch gesagt, Körpergewicht. Und den Proteindurchschnitt rechnet er jetzt mittlerweile in der Prep noch aus. Also, aber auch einfach, weil sich das natürlich im Zuge der Prep wahrscheinlich ein bisschen nach oben entwickeln sollte pro Kilogramm Körpergewicht, ne? Ja, das sind noch so Parameter, die ich jetzt tracke, die man vielleicht auch nicht immer tracken müsste. Und ich lege auch Wert auf Verdauung. Gerade, aber primär lege ich den Fokus, wenn es um das Thema Verdauung geht, mehr auf die Ernährung an sich, dass ich die erstmal präventiv versuche so auszurichten in Kombination mit Schritten, was wir auch in der letzten Episode schon mal besprochen hatten, dass die Ernährung an sich eigentlich gut aufgestellt ist und ich beschäftige mich nur mit Verdauung, wenn die Leute mir dann auch mitteilen, ich habe Verdauungsbeschwerden, ja, weil ich dann zuvor über Schlaf, über die Alltagsaktivität, über die Ernährung, über die Supplements schon die bestmögliche Ausgangslage meiner Meinung nach gesetzt habe. Und erst wenn da irgendwas ins Schwanken kommt, und das passiert ja manchmal so nach 4 Monaten oder so, keine Ahnung, dann geht es wieder eine Zeit lang, dass du einfach eine Phase hast, wo die Ernährung so ein bisschen streikt und dann gehe ich hin und konzentriere mich nochmal genauer auf die Mahlzeitenzusammensetzung, dann versuche ich eine andere Mahlzeitenfrequenz, andere Lebensmittel vielleicht mal, also irgendwas, was da gegebenenfalls nochmal der Person helfen könnte, aber ich gehe nicht hin und tracke jeden Tag meine Verdauung, mache ich nicht.
Da hake ich kurz einmal rein, weil das ist, das mache ich nämlich auch so, dass ich sage, es gibt Daten, die jeden Tag, das ist Daily Tracking, und dann gibt es bei mir nämlich vor dem Check-in füllt man ein Formular aus und da habe ich mein Weekly Tracking drinnen. Und da frage ich eben Daten ab, wie eben Erholung, Stress, Verdauung, wie ist die Laune, Schlafqualität nochmal etc. Ja. Weil es ist auch mega cool, wenn der Athlet, nämlich der reflektiert sich nachher einfach noch einmal, bevor er auch einen kleinen Wochenrückblick schreibt, bevor er sein Check-in schreibt, sein Feedback schreibt, und geht nochmal alles durch. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil dann denkt über die Woche nochmal nach, tragt dort seine Daten ein und schreibt dann auch gescheite Sachen in einen Rückblick rein, auf die man nachher als Coach einfach auch eingehen kann.
Mache ich tatsächlich genauso, ja.
Also vorher, was gesagt hast, dass man, ich glaube, so ein gleiches Ergebnis rausbekommt, wenn man da jemanden nimmt. Ich glaube, das kommt schon sehr
kommt schon gut hin.
Ja. Alle, glaube ich, sehr ähnlich auch arbeiten.
Und weil wir auch so eng im Austausch immer stehen.
Das ist auf jeden
Fall. Also ich glaube, Leute, also es ist ja nicht so, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es vielleicht, aber manche auch eher weniger, die stehen halt dauerhaft irgendwo in einem Austausch. Ne? Also ich habe wenige Personen außerhalb der anderen Coaches und Athleten, mit denen man sich jeden Tag austauscht, ja, mit denen ich so viel spreche über gewisse Themen, ja, über ein spezifisches Thema. Und Coaching, da das halt eben bei uns alle der Beruf ist, werden wir natürlich auch über Einzelfälle sprechen, so über Individuen, wo halt eine Besonderheit mal aufgetreten ist, was für Werte Sinn machen, warum das Sinn macht und so. Also wir machen das ja nicht nur im Podcast-Format für euch, sondern dieses Gespräch hier hätte auch genauso im Gym bei einer Bowl stattfinden können. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Und dementsprechend ist es auch irgendwo logisch, dass wir auch so auf den gleichen Nenner oftmals kommen. Ne?
Ich möchte noch was ansprechen, weil ich fragen wollte, ob das bei euch auch so ist. Wenn man schon lang genug von Athleten Daten aufgenommen hat und das Ganze auch mitgeschaut hat und schon immer interpretiert hat, man kriegt dann so ein Feeling, dass man weiß auch, was passiert mit dem Athleten, wenn man gewisse Anpassungen macht. Und ist das bei euch auch so?
Ich auf jeden Fall. Ich wage mich sogar manchmal aus dem Fenster zu lehnen. Mehr als bei mir selbst, ja. Also wenn ich mein Körpergewicht beispielsweise manchmal sehe, deswegen habe ich ja auch noch jemand, der da drüber guckt. Aber bei anderen Athleten, Athletinnen, ich weiß ungefähr, wo der Gewichtstrend hingeht. Geht der runter, geht der hoch? Ich weiß das einfach so. Dann sage ich auch so, ja, ich gehe mal davon aus, dass nächste Woche nochmal auf jeden Fall Gewichtstrend nach unten geschieht. Und ansonsten dann, keine Ahnung, dann kam das so, ne, und dann sage ich, ja, der Drop war krass, analysiere das nicht über, ich denke, jetzt wird es wahrscheinlich eher so gleich bleiben, so, und es geht erstmal nicht weiter, so, ne? Und da muss man natürlich aufpassen, mit wem du das machen kannst, diese Kommunikation, diese Art von Kommunikation, nicht, dass du jemandem auch irgendwie was mitgibst, was er dann erwartet und es trifft dann wirklich mal nicht ein, sondern bist du der Buhmann oder so, aber du bist ja auch kein Wahrsager, aber du kennst die Leute so gut, dass du irgendwann weißt, wahrscheinlich, oder die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hoch, dass genau das passiert.
Es gibt aber auch nur bei Athleten, die funktionieren. Also das muss man
ja, dazu genau
sagen.
Ja, voll.
Weil mit der Bar habe ich schon in den Gruppencalls sogar Wetten abgeschlossen für die nächste Woche, was so passieren wird. Und das ist immer sehr, sehr lustig. muss man ja sagen. Man kriegt nämlich wirklich ein unfassbares Feeling. Tobi, wie ist das bei dir?
Ja, voll. Ich kann mich nur anschließen. Also man wird ja auch immer besser, sag ich mal, im Daten auswerten, ja. Daten erfassen und hat halt auch einfach schon mehr gesehen. Ne? Also wenn du gewisse Punkte sind halt, wir sind alle irgendwo unterschiedlich, aber manches ist halt auch einfach irgendwo bei uns allen gleich, ja, in vielen Dingen. Und du hast schon recht, dass es natürlich meistens nur mit Leuten geht, die auch wirklich 100% umsetzen, wo keine wirklichen Fehlerquellen von außen einfließen, die dann unsere Einschätzung irgendwie vielleicht beeinflussen. Aber würde ich auf jeden Fall zustimmen, sowohl dir, Daniel, als auch dir, Peter, dass man schon, ja, meistens erahnen kann, was passiert.
Das ist ja auch ganz spannend. Man weiß, wenn man beim Erstgespräch manchmal schon, was das Problem vom Athleten ist und solche Sachen. Man hört die Worte, man hört die Sachen, die halt anstehen. Man weiß einfach schon, okay, das muss ich machen, damit der Athlet dorthin kommt, wo ich hin muss. Deswegen sind Daten für Coaches auch manchmal, glaube ich, so wichtig, weil man kriegt ein unglaubliches Gespür. Das ist so wie beim Tracken. Wenn du es lang genug getrackt hast, ja, dann weißt du von einem Hühnchen den Eiweißgehalt, wie viel Kilokalorien das hat, dann weißt du von Reis und von, aber diese Klassiker, du weißt es alles, so learning by doing, das gleiche passiert auch bei uns Coaches, dadurch, dass wir jeden Tag Daten sehen, wissen, wo geht die Veränderung hin, alles das, passiert bei uns auch sowas, dass wir einfach schon, wenn wir Dinge sehen, einfach einschätzen können, sagen können, okay, da müssen wir angreifen, da müssen wir tun, das hilft uns sehr spannend.
Wisst ihr, was interessant ist? Ich habe gestern oder vorgestern einen Podcast von Misha Janiek gehört über so 10 Denkfehler, die man oder 10 Glaubensmuster oder so, die man ablegen sollte, beziehungsweise mit denen man sich mal beschäftigen sollte. Irgendwie sowas in dem Dreh war der Titel. Auf jeden Fall war so eine Sache dabei, wo er erzählt hat, man kommt aber irgendwann auch in ein Stadium rein, wo man solche Sachen auch nicht mehr weiß. Also man hat die so verinnerlicht, man hat die so aufgesaugt, dass du gar keine Ahnung mehr hast, wie du das jetzt erklärst. So, oder dass du gar keine Ahnung mehr hast, wie viel Gramm Kohlenhydrate haben Haferflocken jetzt eigentlich? So, weil du weißt, deine Mahlzeit ist so und so aufgebaut, du isst die routiniert schon, aber ich kam letztens in die Situation so, ich weiß nicht mehr, welches Lebensmittel das war, wo ich dachte so, das weiß ich zu 100%, und ich habe das voll falsch eingeschätzt, ne? So, und ich dachte so, wie konnte das jetzt passieren? So, das konsumiere ich schon so lange, dass ich gar kein, ich glaube, es waren Eier. Ich glaube, bei Eier waren es. So, wo ich dachte so, wie viel Fett hat jetzt das Ei und wie viel Eiweiß und irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ertappe ich mich da auch immer wieder bei gewissen Dingen, wenn ich auch gerade Podcasts höre oder nochmal ein Video gucke zu einem Thema. Das ist so simpel, dass ich manchmal nicht mehr wüsste, wie ich das erkläre. So, und dann frage ich mich selbst so, aber das ist wirklich der Grund, weil man einfach so gut ist schon in gewissen Dingen, die so verinnerlicht hat, dass das einfach Routinen geworden sind, wie es im Bodybuilding halt immer ist. Routinen, Gewohnheiten, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, warum nimmt ihr Zink? Ja? Warum nimmt ihr ein Vitamin D3? Welche Vorteile hat das alles so? Was bringt Kurkumin mit sich? Wie soll die Dosierung sein? Alter, manchmal so Dosierung von Vitamin K2, ja? Weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich weiß das einfach nicht mehr aus dem Kopf. So, nee, das muss man nicht wissen, aber das ist so oft schon, habe ich das thematisiert und mich so oft schon mit beschäftigt, so dass ich mir immer wieder das justiert habe und da, ich nehme jetzt einen festen Wert und dann ist das halt so. Es ist einfach so.
Ne? Vor dem betriebsblind werden muss man dann auch aufpassen. Also, es gibt, glaube ich, immer das, ich sage, Daten interpretieren, dann Wahrsagen unter Anführungszeichen ist schon gut, man darf aber dann nicht voreingenommen auch sein, da muss man, glaube ich, aufpassen. Das ist also immer diesen Mittelweg da finden.
Ja, und das Ding ist, sobald du dich auch nochmal mit beschäftigst, ist ja so, hast es wieder. Ne? Also das ist ja einfach, ist es nur gerade nicht relevant für dich, weil du dich auch mehr auf die wichtigen Sachen fokussierst und halt eben auch, so geht's mir zumindest, dich versuchst dort weiterzuentwickeln, wo du den größten Hebel auch für den Athleten haben kannst. So, und das ist oftmals halt eben Biomechanik und Training. So, ne, und Erfahrung sammeln auch hinsichtlich Vorbereitung etc. pp. Ne, viele verschiedene Individuen und so.
Ja. Das ist gut. Ich bin das letzte Mal gefragt worden, was ein besseres Aminosäurenprofil hat, Couscous oder Nudeln.
Ja.
Ja, aber es ist wirklich zum Lachen, wenn die Leute sich über sowas Gedanken machen. Es muss einfach so sagen, weil.
Aber ich war auch schon so.
Wir haben das alles hinter uns. Ich habe das auch schon hinter mir. Ja. Aber das ist halt dann doch schon lang zurück und es muss ja irgendwo eine Weiterentwicklung stattfinden. Und wenn du dich halt nach 10 Jahren Training immer noch sowas fragst, dann hast du halt irgendwas nicht ganz verstanden.
Ja, aber ich denke, manchmal ist es halt auch, deswegen, ich finde das auch immer super witzig und weil ich es auch weiß mittlerweile so, dass es nicht so wichtig ist, aber ich glaube, wir geben halt auch gewisse Sachen von uns, ja, also da würde ich uns alle mit einbeziehen, wo man was eventuell kompliziert ausdrückt, beziehungsweise auch spezifisch ausdrückt und die Leute dann daraus interpretieren, man muss das eventuell so und so machen. Und ich glaube, irgendjemand wird irgendwo schon mal sowas gesagt haben, ne? Und dann fragen die Leute, die halt eben noch nicht das Wissen haben, so dass es vielleicht gar nicht so spezifisch sein muss, wir eigentlich was anderes gemeint haben, ja, die denken aber, okay, es ist halt eben doch vielleicht ein bisschen wichtiger, ja. Ich glaube, bei uns geht's übrigens noch, ich denke, das kommt eher tatsächlich so ein bisschen aus dieser IFBB-Schiene, weil da wird halt krass überanalysiert, ne? Also so gerade was so Ernährung anbelangt.
Da bin ich froh, dass ich kaum jemand folge von den Leuten. Also wirklich. Ja,
aber die Leute sehen alles immer so absolut.
Supplements das ist und so.
Problem. Also da ist immer alles so und sonst ist falsch.
Ja. Ja.
Ja, ein bisschen falsch, dann wird's wehtun.
Ja. Naja, Freunde, ich würde sagen, können den Podcast hiermit abschließen. Ich denke, Monitoring hinsichtlich zumindest der wichtigen Faktoren, was so die Diät anbelangt, haben wir, glaube ich, alles abgehakt. Training könnte man eine separate Episode nochmal machen. Ist auch, denke ich, relativ interessant im Rahmen von der Prep. Peter, ist schon mal hier die Voreinladung. Wenn du Bock hast, machen wir das Ganze auch nochmal in einem Trainingsformat. Jetzt vielleicht nicht relativ zeitnah, aber können wir definitiv mal aufgreifen, wenn wir an das Training gehen. Und dann machen wir nochmal so einen kleinen Roundtable zu dritt. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Hat noch jemand was zu sagen von euch? Muss noch was Wichtiges raus?
Danke vielmals für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
War ein guter Talk.
Und ansonsten, Freunde, ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, den Podcast zu bewerten, auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer ihr das Ganze bewerten möchtet. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, das hilft auf jeden Fall, den Podcast leichter auffindbar zu machen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt mit euren Freunden, gerne auch live. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dann.